begrüßen und dafür ist euch alle, die ihr wieder aus allen Richtungen gekommen seid. Und das Thema für heute Abend: göttliche und menschliche Logik. Zu Deutsch: göttliche und menschliche Rechnungsweise. Wir wissen, dass das griechische Wort für das deutsche Wort Logos heißt. Das griechische Wort Logos kennen wir wohl alle mehr oder weniger eben in der deutschen Übertragung, in der deutschen Bedeutung, als Begriff Wort. Das Wort ho Logos. Dann das Wort Gottes, ho Logos, TU. Nun ist aber dieses griechische Wort Logos im ganzen Neuen Testament mit dem gleichen Schwergewicht der Bedeutung versehen, welches wir im Deutschen wiedergeben mit dem bekannten Wort Rechnung. Rechnung. Wir wurden ja mal geplagt in der Schule mit Logarithmen. Logisch denken haben wir gelernt. Das heißt, in mathematischer Präzision sich so überlegen zuerst, sich dann ausdrücken zu können, dass die Dinge sitzen. Nicht zu widerlegen sind. In sich selbst vollkommen übereinstimmen. Also göttliche einerseits und menschliche andererseits Rechnungsweise. Und da werden wir staunen heute Abend, dass ich ja, wenn wir uns ins Wort Gottes hineinbegeben dürfen, unter der Herrschaft der Gnade Gottes, normal, dass wir dann durch den Geist in Staunen versetzt werden. Der gewaltige Unterschied bis zu maximalen Gegensätzlichkeiten zwischen der Rechnungsweise unseres Gottes und der Rechnungsweise der Geschöpfe, nicht nur der Menschen, das gilt auch, wir können noch eine dritte Gruppe nennen, auch die Rechnungsweise der Engel und dieser Fürstentümer und Gewalten und himmlischen Majestäten, eben als Geschöpfe, kennen die Rechnungsweise Gottes nicht nur nicht vorerst, sondern sind da gegensätzliche Auffassungen, weitgehend. Und dann darf ich noch ganz schüchtern darauf hinweisen, dass auch unsere eigene fromme Rechnungsweise selten mit der Rechnungsweise unseres Gottes übereinstimmt. Ich fange gerade mit einem Zentralpunkt an. Rechnet ein Mensch Böses zu? Warum nichts Böses? Vollständiger Berechtigung. Rechnen heilige Engel Böses zu? Kannst du noch fester nicken. Heilige Engel haben das Gesetz angeordnet, ein Gesetz, von dem wir im Neuen Testament die Beurteilung haben, es verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Ist Gott die Liebe? Sagt mal alle ja.
Ja.
Rechnet diese Liebe Böses zu? Ich sag mal nein. Ist das ein Unterschied? Jetzt kommen die noch kommen und sagen, ja was? Ja, können wir das überhaupt annehmen, dass das Böse nicht zugerechnet wird? Ja, wo kämen wir dahin? Nicht? Wo kämen wir dahin? Jetzt können wir uns prüfen, so gleich jetzt, ob wir mit dieser Rechnungsweise Gottes da drin, überein dieser Rechnungsweise Gottes, ob die da drin auch schon vorhanden ist, ob die auch schon lebt, oder ob das bei uns noch 7 Fragezeichen sind. Bitte. Ja, ich schlage jetzt an meine eigene Brust, bitte. Jedes Mal, wenn ich das Wort vor mir habe und in mein Herz aufnehmen will, die Liebe, einzig die Liebe Gottes, Gott, der die Liebe ist, rechnet Böses nicht zu. Und bitte, vorerst ist nur er allein dazu fähig. Warum? Und in der Lage, Böses nicht zurechnen zu müssen, in seiner Liebe nicht zurechnen zu können. Ja, sehe ich erstaunte Gesichter. Bitte. Das wäre jetzt doch normal, liebe Geschwister. Eine Aussage des Heiligen Geistes, nicht? Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Nicht? Ja, ist ganz gut, wenn wir jetzt in Verlegenheit sind. Das können wir uns mal sagen lassen. Die Liebe Gottes kann Böses nicht zurechnen, weil sie auf Golgatha die ganze Schuldfrage alles Bösen und aller Übertretungen der ganzen Schöpfung nicht nur bereinigt, sondern vollständig da abgerechnet hat mit dem ganzen Wust der Sünde und des Bösen der ganzen Schöpfung. Aha. Aha. Ja, bitte, ist das Evangelium? Das ist jetzt volles Evangelium, darf ich das mal laut sagen? Aber wir brauchen ja immer 2 Zeugen, nicht mindestens. Wenn ich mich nicht irre, finden wir den im 2. Korintherbrief. 2. Korintherbrief. Ausgerechnet dort, wo wir lesen dürfen. Dass Gott uns, nachdem er das Weltall mit sich versöhnt hat, uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat, dass wir die Menschen bitten dürfen sollen an Christi statt, sind wir Vertreter Jesu Christi. Lasst euch versöhnen mit Gott. So. In dem Zusammenhang lesen wir 2. Korinther 5, den lesen wir von Vers 17 an. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das glauben wir auch noch nicht. Ne? Bitte, das ist, was wir hier eben wieder lesen, das ist vollendete Rechnungsweise Gottes. Das Alte vor unserem Gott und für unseren Gott existiert das Alte nicht mehr. Da hat er auch abgerechnet. Ist unser Gott ein bilanzfähiger Buchhalter? Ich darf sagen, seine Bilanz ist fertig abgeschlossen für eine vollendete Schöpfung in Herrlichkeit. Dürfen wir uns in dem Geist, der uns geschenkt ist, in diese Schlussphase einer vollendeten Schöpfung schon versetzen lassen? Brauchen wir gar nicht, das sind wir nämlich. Hat uns versetzt schon in die Enderträge der Zeitalter der Vollendung hinein. Und so dürfen wir von dort aus, von der vollendeten, der herrlichen Schöpfung aus, wo wir hinversetzt worden sind durch die Gnade Gottes im Geist, entschuldigt, was ich jetzt sage, zurückblicken auf die Dinge, die jetzt dann erst noch kommen. Können wir das verstehen? Das ist allerhand. Der macht ja die ganzen Zeiten durcheinander, nicht? Haben doch anders gelernt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, aber sowas. Ja. Ja. Das sind jetzt alles Dinge von welcher Logik? Sagen wir mal von der Überlogik Gottes des Heiligen Geistes. der überragenden, alles überragenden Rechtensweise unseres Gottes, aber hierher zurück. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Alles aber von dem Gott, der uns zuerst mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus, und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos, das Weltall mit sich selbst versöhnend, und jetzt ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Es steht das ganze Weltall vor uns. Allen Geschöpfen in der ganzen Schöpfung Gottes, im ganzen Weltall, rechnet unser wunderbarer Gott, keinem einzigen Böses. Jetzt, wir haben gelesen, die Liebe rechnet Böses nicht zu, und hier einer gesamten Schöpfung ihre Übertretungen nicht zurechnen. Haben wir jetzt einen zweiten Zeugen? Jawohl. War Stephanus voll Heiligen Geistes, als er die Schlussansprache hielt, wo dann die Steine geflogen sind nachher, als Antwort, dass man ihn gesteinigt hat, ja, voll Heiligen Geist. Wie lautet sein Gebet? Rechne ihnen diese Sünden nicht zu. Hat also Stephanus voll Heiligen Geistes die gleiche Stellung Gottes erkannt und auch bei sich vollzogen? Vater, vergib ihnen wem? Nur etwa den Kriegsmächten oder den hohen Priestern oder den Pharisäern oder der gaffenden Menge oder den Judas? Da einer, der Sohn Gottes, für alle gestorben ist, kommt göttliche Rechnungsweise als Konsequenz. Also sind alle gestorben. Dabei zappeln alle noch herum, um einen Wert, was sie sein, was sie können. Merken wir so langsam? Auch unsere bisherige frommen Rechnungsweisen und Meinungen, die stimmen noch, also was nicht betrifft, noch lange nicht überein mit den Rechnungsweisen des Herzens unseres Gottes. Ganz wunderbar.
Mit anderen Worten, er hat dann auch für uns am Kreuz gesagt, der gib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ah, sehr schön. Aha. Das wollte ich sagen, ich hätte es vergessen. Ne?
Ach.
Wie schön, ne? Wenn er meinen Mund öffnet. Ne? Genau. Ja, das war das Ziel meines Gedankens. Ne? Also, für wen hat er das erwähnt? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein französisches Sprichwort sagt, um alles wissen, wirklich, Einblick haben in alle aus dem verborgensten Zusammenhang, bedeutet alles vergeben. Weiß Gott um alles. Und wie lange sollen wir warten, bis wir überhaupt wagen dürfen, daran zu denken, einen anderen zu verurteilen? Wie lange sollen wir warten? Ganz klare Aussage. Bis der Herr kommt. Warum ist vorher jede Beurteilung von vornherein falsch? Weil der Herr dann, wenn wir vor ihm stehen, die verborgenen Dinge der Herzen offenbar und die Dinge der Finsternis ans Licht bringt. Danke. Weil der Herr dann der uns nur beurteilt, so wie er unser Herz kennt. Nur so. Darin aussieht. Wenn er richtet, verzichtet er auf alles, was geschöpfliche Richter, es seien heilige Engel oder Menschen, an Beurteilung, an Richtersprüchen aussagen, als Vorbedingung haben. Da lesen wir in Jesaja 11, er, der Herr, wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Also wie will er dann noch recht sprechen und richten? Geschöpfliche Richter müssen sehen, sagen wir mal, was am Tatort geschehen ist, was aus den Akten ersichtlich ist, müssen sie nachsehen mit ihren Augen. Oder müssen hören, was die Zeugen aussagen. Und dann können sie einigermaßen wagen, ein Urteil zu fällen. Und von Gott aus ist das immer falsch. Nicht gottgemäß. Nicht nach der Rechnungsweise Gottes geschehen. Gott verzichtet also auf beides. Er sieht nur auf das Herz. Warum? Wir haben doch gelernt, die Entwürfe des Herzens, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, die Überlegungen in unserem Herzen sind ganz unsere Sache. Da drin dürfen wir schalten und walten, wie wir wollen, da mischt sich Gott gar nicht rein. Ist dann Gott gerecht, wenn er uns dort richtet und sein Gericht dort ansetzt, wo wir was dafür können? Ist dann richtig? Aha, dann allein ist richtig. Kennt jemand das Liedchen? Herzen haben keine Fenster und niemand sieht hinein. Haben nur eine Tür allein. Schön, das gibt es. Ne? Wenn ich anklopfe und er öffnet die Tür, des Herzens, bitte schön. Samuel, der wunderbare Richterprophet in Israel, hat die Aufgabe, anstelle von Saul einen anderen König zu salben, das Haus des Vaters David, David hatte 6 oder 7 Brüder, einer strammer als der andere, wird vor Samuel gestellt. Nicht bei jedem denkt er, das ist. Bei jedem sagt der Geist nein. Ja, sind das die Knaben alle? Das stimmt doch was nicht. Da ist noch einer da, Schafhirte, der ist ein kleines Viehhirte, nicht? Ja, bitte, aber holt den sofort. So. Erscheint David, jetzt sagt Gott zu Samuel, also einem Mann Gottes, nicht? Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist und weiter, was die Ohren hören, was seine Sinne wahrnehmen können. Der Herr aber sieht nur auf das Herz. Du allein, betet Salomo, Herr, bist fähig, die Herzen der Menschenkinder zu erforschen und dann eben zu kennen. Erforschen, zu prüfen. Ja, bitte. Das hat eine ganz selbstverständliche, natürliche Konsequenz. Wenn Gott uns kundgibt, dass er die Gedanken unserer Herzen von Ferne schon erforscht, also Gott weiß von Ferne, ich sage zu sagen, von vor Grundlegung der Welt, hat er erforscht, was denkt jetzt der Atemul in dieser Situation. Wie nimmt er zu den Dingen, die ich, mit denen ich ihn umgeben habe, was ich ihm übermittelt habe, wie stellt er sich in seinem Herzen dazu ein? Was überlegt er da? Wozu entschließt er sich da jetzt, das zu sagen, ja zu sagen oder nein zu sagen darin? Sich vor dem Herrn zu demütigen oder sagen, nein, da machen wir nichts. Bitte, das ist Sache des Menschen. Da drin. Und wenn Gott jetzt sagt, ich erforsche die Gedanken der Herzen seiner Geschöpfe, was gibt er denn zu? Gleichzeitig. angenommen, ja, ich sage jetzt, also nur als Beispiel, morgen fliege ich an den Südpol, habe ich eine Karte vom Südpol, um das und das Gebiet zu erforschen. Was gebe ich dann heute Abend zu? Das ist mir heute Abend noch eine unbekannte Größe, wenn ich hingehe, um es zu erforschen. Klar. Ne? Erstens. Also wenn Gott erklärt, ich erforsche die Gedanken der Herzen meiner Geschöpfe, vor euch jetzt mal der Menschen. Was gibt er dann zu? Dass unsere Überlegungen da drin sogar ihm vorerst unbekannte Größen sind. Ah ja. Sprüche 16, Vers 1. Die Entwürfe des Herzens sind Sachen des Menschen. Gott natürlich gerecht und richtig, wenn er richtet. Aber, sagt Salomo, du allein, Herr, bist fähig, die Herzen der Menschen zu erforschen und zu kennen. Kein Engel und kein Mensch. Und jetzt kommt Paulus und sagt, richtet niemand, sowieso. Wer bist du? Du, o Mensch, der du den anderen richtest? O Mensch, denn worin du den anderen verurteilst oder richtest, verdammst du dich selber. Denn worin du den anderen verurteilst, verdammst du dich selbst, denn du tust dasselbe. Oh. Da sind wir vorne aber doch meistens da drin, Protestanten gegen solche Aussprüche. Doch. Was? Es hat einer einen anderen ermordet auf freiwillige Art und ich sage, wie kann einer nur? Also, der hat sein Gericht verdient. Immer. Also, ich spreche so von da aus. Ne? Ja. Und jetzt soll ich auch schon laufen, wahrscheinlich der, weil ich den verurteilt habe. Ha. Gott sieht mein Herz ein. Und das sagt Jesus, was da drin ist. Den hohen Priester und den Schriftgelehrten und den Pharisäer, den ganz vormen. Ein Ottern gezücht und ein Schlangengewimmel, die Dinge, die ruhen nur, wie ein Samuel zum Schlangengewimmel, ruht still an der Sonne, nicht irgendwo, auf dem Feld oder am Felsen. Passiert gar nichts, ruht still, aber ist deshalb kein Schlangengewimmel. Ich muss ja nur mit dem Spazierstock schnell so machen. Ne? Und schon ist das Ding da. Ne? Das heißt, was bei unseren Bösen noch nicht zustande gekommen ist, ne, heißt nicht, dass das bei uns nicht vorhanden sei. Das ist alles da. Gott hat nur nicht genehmigt, dass rauskam. Womit du den anderen, worin du den anderen beurteilst, verdammst du dich dann. Bitte. Ah. Also sorgfältig warten, bis der Herr kommt, und dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Dann sieht er nicht, was da geschehen ist einmal in Zürich oder in Berlin oder weiß was. Oder was der oder die gesagt haben da. Denn alles, was geschieht im ganzen Weltablauf, auch alles Böse, was ist mit dem? Kann ein Sperling vom Dach fallen, ohne dass unser Gott es genehmigt hat? Ist ein Herrchen von meinem Haus gefallen, ohne dass Gott das genehmigt hat? Antwort? Nein. Aha. Alles, was geschieht, hat Gott ja genehmigt zur Durchführung. Und alles Böse, das er genehmigt hat zur Durchführung, entstammt Herzensüberlegungen, Herzensanträgen, Dichten und Trachten und Entwürfen von Herzen, von Geschöpfen. Alles Böse. Die er erforscht und jetzt erkannt hat, es hat Gott sich nur überlegt, ja, kann ich jetzt das, was der da im Sinn hat, gegen den anderen vorzunehmen, kann ich dem das erlauben? Gott hat das nur erlaubt zur Durchführung, wenn er wusste, aufgrund von dem, was ich auf Golgatha tun werde. Kann ich dann, wenn ich das Böse zur Durchführung genehmige, nicht nur wieder alles gut machen, mit allen Folgen, ne? sondern kann ich aufgrund von Golgatha, nachdem ich etwas Böses genehmigt habe zur Durchführung, durch das Geschehen auf Golgatha, was ich auf Golgatha vollbracht habe, wozu ich den Grund gelegt habe auf Golgatha, nicht nur wieder gut machen, alles Böse, was daraus resultierte, sondern verwandeln in eine Herrlichkeit für alle Betroffenen, die ich auch ohne Genehmigung des Bösen nicht erreichen kann. Ist Gott dann gerechtfertigt? Und so ist es, wenn Gott Böses zur Durchführung genehmigt. Denn jetzt, ja, Moment still, warum? Juli 1939 hat unsere Zürcher Zeitung geschrieben, die Luft riecht nach Eisen. Wisst ihr, was sie sagen wollte? Riecht die Luft um unsere Erde auch nach Eisen in unseren Tagen? Also wenn Gott das genehmigen würde, was alle Welt fürchtet, dann nur, wenn er von seinem ganzen Herzen aus sicher ist, in seinem Herzen gedenkt, es gut zu machen. Stimmt das? Ihr, meine Herren Brüder, Josef in Ägypten, ne? Ihr allerdings gedachtet, das Böse zu machen. Stimmt? Jawohl. Aber Gott, da er eure bösen Herzensanträge gegen mich zur Durchführung genehmigte, gedachte es, gut zu machen. Und wir dürfen hier ruhig weiterfahren. Weiß Gott noch bescheiden, wie er immer ist. Er gedachte es nicht nur gut zu machen und nicht nur sehr gut zu machen, sondern wunderbar zu machen, ganz herrlich zu machen. So dass das ganze Haus Israel gerettet wurde, erstens, nicht ganz Israel gerettet werden, da steht ja alles noch groß dahinter. Ganz Ägyptenland wurde gerettet und die ganze damalige Welt wurde gerettet. Ist Gott gerechtfertigt, als er die bösen Herzensanträge der Brüder Josefs zur Durchführung genehmigt hat? Mehr als. Nicht nur gerechtfertigt, sondern jetzt sind auch seine Gegner fähig, ihn anzubeten, gegen den sie angetreten sind, sogar gelästert haben. Ja. Nämlich, dass Gott in Christo war, das Weltall mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wunderbar. Und doch rechnet Gott zu. Und doch rechnet Gott zu. Wir sind ja an den Rechnungsweisen. Göttlicher Herkunft und menschlicher Herkunft.
Glauben hätten wir zu. In Christus werden wir.
Ich komme als verlorener Mensch, Sünder, durch das Wort der Versöhnung im Glauben zu Gott und sage, hier bin ich. So bin ich und ist anders verloren, sündig, von oben bis unten. So. Und dann haben Jesus, blicke auf ihn, den Getreuzigten. Wie heißt die Antwort Gottes? Im gleichen Augenblick, wo du das bekannt hast, bist du durch meine Rechnungsweise meiner göttlichen Gerechtigkeit teilhaftig geworden. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch den Glauben. Und Gott rechnet dem Abraham was zu, wir haben es ja schon gesagt, Also, du Teil der Sternkundige, blicke in den Himmel. Führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Das ist die Anrede für ein Teil der, das machen. Denn also, doch wieder oben die herrlichen Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen, also wird dein Same auf der Erde sein. Die Art war Abraham, da hieß er noch Abraham, war ein ungeschnittener Heide in dem Moment. 99 Jahre alt. Denn also wird dein Same sein, der aus deinen Lenden kommt. Und Abraham glaubt den Herrn von Herzen und der Herr rechnet es ihm zur Gerechtigkeit zu. Also er rechnet Gott doch zu. Ja, aber nur was rechnet Gott zu? Genau das, was uns fehlt. Genau das. Rein geschenkweise. Geschenkweise. Sollte er uns, Gott, unser himmlischer Gott und Vater, sollte er uns in ihm nicht wie viel schenken? Sollte er uns in ihm nicht, erstens, alles schenken, sogar sich selbst? Reicht das uns? Alles. Aber da sitzen wir da, wie wäre nichts passiert. Erdrücken, nicht? Das ist für uns so erdrückend, wenn wir es im Glauben erfassen. So wunderbar, so überragend herrlich. Sollte er uns in ihm, Jesus Christus, seinem Sohn, nicht alles schenken. Und das betone ich aber zweitens, sollte er uns in ihm nicht alles schenken. Schenken. Denn Gott hat dem Abraham die Verheißung geschenkt. Gott hat dem Abraham die Erbschaft als Erbe Gottes als Geschenk übergeben. Ihn zum Erben Gottes gemacht. Das lesen wir im Galaterbrief. Die dem Abraham geschenkten Verheißungen sind durch das 430 Jahre später entstandene Gesetz, ja nicht etwa, aufgehoben worden. Das heißt, Gesetz und Geschenk stehen wie einander gegenüber. Gesetz auf Anordnung von heiligen Engeln hin entstanden,
Üben mit dem Selbstgenügen steht. Das war ja der gelesene Vers 6. Also nicht das Kapitalschlagen aus dem Wohlwehren. Da möchte ich, ohne jemand zu nahe zu treten, möchte ich doch aber das kurz erwähnen. Es ist auch recht fragwürdig, wenn wir mit Schriften, mit Kassetten, mit Schallplatten und so weiter und so fort Kapital schlagen. Das ist eine Frage, die sich Verleger beantworten müssen. Ich will damit nicht sagen,
was auch sonst ist etwas. Ist das ein Unterschied? Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, am deutlichsten wird das uns, wenn ich das Beispiel anführe, endlich war es so weit gekommen, dass ich meiner lieben Frau ein Geschenk präsentieren konnte, auf das sie jahrelang gewartet hat. Also, hier hast du es. Sie strahlt vor Glück und ich sage, ja, der liebe Hilde, aber natürlich nur unter der Bedingung, dass. Warum lacht ihr jetzt? Warum lacht ihr jetzt? Ah ja, weil das kein Geschenk mehr ist.
Das ist keine Bedingung, kein Geschenk.
Also, danke. Aber ist uns das klar? Ne? Sollte er uns in ihm erstens nicht alles, ohne jeden Vorwärts, zweitens schenken. Ist das eine Rechnungsweise? Ist das eine Herzenshaltung, von der unser Gott in keinem Augenblick abweicht? Hätte unser Gott Grund genug, wenn er in seine Schöpfung blickt, hätte, sagen wir nur mal auf unsere Erde, hätte er Grund genug, erbittert zu werden? Wer wäre ihm böse von uns, wenn er sich erbittern würde? Kaum jemand. Ne? Aber was lesen wir wieder? Diese, seine Liebe, lässt sich nicht erbittern. Ja, so etwas, das kann sie gar nicht. Sonst wäre sie nicht mehr die Liebe. Aber bitte immer nur jetzt, das ist wunderbar. Diese Rechnungsweise, dass diese Liebe sich nicht erbittern lassen kann und nicht erbittern kann, stimmt nur, finden wir nur in einem Herzen, dem Herzen des Vaters Jesu Christi. Und Jesus darf sagen, wer mich sieht und mein Herz kennt, der sieht den Vater und das Herz des Vaters. Und jetzt, liebe Geschwister, wer von uns möchte nicht schon lange, ja, wenigstens wachstümliches, in sein Bild sich verwandeln lassen? Antwort: wir alle. Wir alle. Je rascher, je lieber. Ne? Also, wie kommen wir dazu? Ja, indem wir ihn anschauen, jetzt sind wir heute Abend dran. Weil nicht nur ihn anschauen, sein Angesicht, das ist schon wunderbar, das strahlt da über uns. Ne? Gott erhebt sein Angesicht, das ist Jesus Christus, über uns. Das leuchtende Angesicht über uns, wunderbar. Aber uns hat Gott die Gnade geschenkt, ganz voll geschenkt, dass wir nicht nur wie heute Abend bis ins Innerste seines Herzens blicken dürfen und staunen. Darf ich sagen, und darf ich mich da ein bisschen schämen, wenn ich so ins Herz meines himmlischen Vaters durch Jesus Christus hineinblicken darf? Wie wunderbar sieht es da aus, was du rechnet den ganzen Wust meiner Sünde, meiner Übertretung nicht zu. Und vor dir ist das All existiert nicht mehr. Nur deine eigene verklärte Gerechtigkeit und Heiligkeit siehst du noch an mir. Dann darf ich nicht nur in sein Herz hineinblicken, sondern was noch? Das im Glauben vollziehen, was Paulus in die Worte fasst. Unser Leben ist mit Christus wohlgeborgen und verborgen. In Gott. In dem Gott, der in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommt. Ein Engel und kein Mensch. Wo er wohnt. Am Thron Gottes sind sie, aber nicht wo er wohnt. Der Gott, der in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommt, hat uns in Christus sein Herz geöffnet, dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus, unserem Haus, mitten in diesem Licht, wo uns sonst niemand zukommt, mittendrin geborgen und verborgen sind. Rechnungsweise Gottes Logik Gottes ist alles Liebe. Glauben, wie viel glaubt denn die Liebe? Was? Alles? Stimmt's? Glaubt die Liebe alles? Aber deine noch nicht, danke. Na bitte. Wie viel hofft die Liebe?
Alles.
Was? Bist du sicher?
Alles.
Ja, und deine Liebe? Gib doch Mühe, gell?
Ja,
ja. Ja, ja. Ich hoffe, das. Aha. Also, alles.
Das würde bedeuten, da steckt die ganze
Vollendung
drin. Bitte? Da steckt die ganze
Vollendung
drin.
Natürlich. Bitte. Da die Liebe Gottes alles glaubt und alles hofft. Ja, was gehört so noch für ein Wort dazu? Die Hoffnung lässt sie zusammen werden. Seid ihr das gar nicht sicher? Bitte antworten. Lässt die Hoffnung, von der wir jetzt reden, der Liebe Gottes, lässt sie zusammen werden? Unmöglich. Die Liebe Gottes hofft alles, es glaubt alles, hofft alles. Und das schreibt Paulus von uns. Drangsal bewirkt Bewährung. Und Bewährung das und das. Wir hören dann Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt nicht zusammen werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Also alles, was die Liebe Gottes hofft, lässt nicht zuschanden werden. Jetzt stelle ich nochmal die Frage, ja, was hofft denn die Liebe Gottes alles? Also, dass alle gerettet werden. Ne? Und lässt das Gott zuschanden werden, diese Hoffnung? Also bitte, wir sind heute Abend in einer Rechnungsstunde Gottes, nicht wahr? Göttliche Rechnungsweise.
Er rechnet sogar denen, die an den glauben, der den Gottlosen rechtfertigt, zur Gerechtigkeit zu.
Warum? Das Wort, das er jetzt ausgesprochen hat, bildet den Prüfstein, ob unser Glaube schon einigermaßen tragfähig sei in Bezug auf die Liebe Gottes. Ja, wie viel trägt denn die Liebe Gottes und wie viel erträgt sie? Ja. Alles! Nicht? Alles! So. Ob unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe gegründet sind. Ja. Vor dem strahlenden Angesicht im Herzen Gottes bestehen können. Prüfstein heißt, Achtung, es kommt eine Errechnungsweise unseres Gottes. Die ist noch, na, wie soll ich sagen, unendlich viel schneller als die schnellste Rechnungsweise, die wir Menschen heute zur Verfügung haben, nämlich Deck. Frage, ich habe kaum Knopf gedrückt, habe ich die Antwort schon, Computer. Der Prüfstein heißt, wer aber nicht mit, da müssen wir die Schrift aufschlagen, damit wir einen nach dem anderen ganz sauber vor uns haben. Und dann in uns hinein legen können, legen lassen können. Römer 4. Na, wir lesen gerade von Vers 1 an. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, da ist denn jemand da, irgendwo, der behauptet, Abraham sei aus Werken gerechtfertigt worden. Ist da jemand vorhanden? Ja, nicht irgendjemand, sondern Jakobus, einer der Zwölf. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Genau. Vers weiter, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, als er Isaak seinen Sohn opferte? Jakobus, ich für mich bin überzeugt, wenn Paulus bei dem Wort, das er hier schreibt.
Bitte Kassette wenden.
sein. Wenn Paulus bei dem Wort, das er hier schreibt, nicht an Jakobus gedacht hat, dann hat der Heilige Geist an Jakobus gedacht. Für uns. Nämlich? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, wie Jakobus schreibt, nicht, wird mir das hinzusetzen. Das sagt Paulus gar nicht nein. Dann sagt Paulus, dann hat er etwas zu rühmen, nicht? Aber ein großes Aber. Aber bitte, ja nicht etwa vor Gott, hat er etwas zu rühmen. Ja, vor wem denn? Aha. War doch bei der Opferung Isaaks. Der dem Abraham rief, halt, 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 tu dem Knaben gar nichts. Ja. War ein Engel. Und ich darf hier nur ganz schnell bezeugen, mit Gründung und Verwurzelung im Wort Gottes, der Herr Jesus ist nie als irgendein Engel auf. Zu welchem der Engel hat er nie gesagt, das ist kein Gott. Zu welchem? Halt dich bitte Zeug, zu keinem einzigen. Der Engel des Herrn ist immer der wunderbare, majestätische, von Gott dem Vater hochgeehrte Engel, den der Vater seinem Sohn als ständigen Begleiter, Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Ist ein Engel unter den Engeln, den Gott abgesondert hat, der dem Sohne Gottes zur Verfügung steht. Und der gehorcht ihm aufs Wort. Der liest ihm alles an den Augen ab, was er will. Bitte. Wenn das noch nicht bekannt ist, müssen wir hier schnell stehen bleiben und den Schriftbeweis bringen. Nicht? Erste Verse im Lukas-Evangelium. Der hohe Priester, der gerade hohe Priester war, denn ja, ist am Räuchern im Heiligtum draußen die Menge im Gebet versammelt. Da erscheint der Engel des Herrn neben dem Räucheraltar und gibt ihm, dem Zacharias heißt er, nicht? Ja, die Verheißung, auch du und dein Weib, ihr werdet in einem hohen Alten noch einen Sohn bekommen, nämlich später Johannes den Täufer. Findet dieser Engel des Herrn diesem kommenden Vater Zacharias an. Zum Glück stellt sich dieser Engel des Herrn, bevor er von Zacharias scheidet, noch vor. Mit den Worten, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also wer ist hier der Engel des Herrn? Ist das der Herr Jesus? Nein, das ist einer der Erzengel, die vor Gott stehen. Mit besonderer Würde und besonderer Majestät. Der Engel des Herrn. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Sohne, gab. Und das macht jetzt der Sohn. Und durch seinen Engel, des Herrn Jesus, der Engel des Herrn, und durch seinen Engel senden, hat er, Jesus, es seinem Knechte Johannes überbringen lassen. Hat also der Herr Jesus einen Engel? Ist der Herr Jesus der Herr? Ist dieser sein Engel dann der Engel des Herrn? Die Sache klar, ne? Dürfen wir die Schrift so genau lesen, wie ich jetzt mir Mühe gebe, es zu tun? Bekommen wir dann Klarheit und an Sicht eine Schau, die so sonnenklar wird, eine Überzeugung, eine Verwurzelung, eine Gründung, die eben dann wirklich gottgemäß sitzt. Bitte, göttliche Rechnungsweise, göttliche Mathematik. Eine Jahresrechnung einer riesen Weltfirma wird von der Sekretärin dem Chefinhaber vorgelegt. Mit den Worten, hier die Abrechnung 1981, stimmt alles wunderbar, also und so, nur blöde, lustige, fünfpfennige Zählen da. Was sagt der Chef? Meine Dame, solange die fünf Pfennige nicht in Ordnung sind in dieser Riesenrechnung, stimmt ihre Rechnung halt nicht. Hat er recht? Und wenn nur ein Pfennig zählen würde, ne? Würde die Rechnung dann stimmen? Auch nicht. Darf ich nochmal so sagen? Das Wort Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Stimmt das? Jawohl. Logos heißt Rechnung. Ich muss noch schnell zurückgreifen zum Engel des Herrn. Offenbarung 22 haben noch den weiteren, sind noch drei Zeugen, ich nenne nur den schönsten. Da tritt Jesus auf und sagt, glaube ich, im fünftletzten Vers, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge anzuzeigen. Also stimmt es noch einmal. Hat der Herr Jesus einen Engel? Ist der Herr Jesus der Herr? Ist dieser Engel dann der Engel des Herrn? Also, jetzt sind wir aber wo angekommen? Als Jakobus war zu sagen, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird, nicht durch Glauben allein. Wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt, als er Isaak seinen Sohn opferte? So, jetzt sehen wir uns das näher an, was da geschah, auf welche Stelle Jakobus Bezug nimmt, ne? Als Abraham seinen Sohn opferte. Eben zückt Abraham das Messer. Abraham, Abraham, hier bin ich. Engel des Herrn hoch. Tu den Knappen, bitte, ja, die Herr sein. Abraham, Abraham, hier bin ich. Tu den Knaben gar nichts, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Haben wir gut gehört? Wer wusste bis jetzt nicht innerlich überzeugt, dass Abraham wirklich in vollendeter Gottesfurcht dasteht vor Gott? Wer wusste es nicht?
Der Engel.
Denn jetzt weiß ich, durch der Engel des Herrn, ne, dass du Abraham Gott fürchtest. Ja, wusste Gott das auch noch nicht? Es sind ja etwa 15 oder 20 Jahre vergangen, als Gott dem Abraham gesagt hat, 20 Jahre vorher, sagen wir mal, ne, blicke den Himmel, denn also wird dein Same sein, und er glaubt aufs Wort, und Gott rechnet ihm im gleichen Augenblick zur Gerechtigkeit zu. Ja. Hier wurde Abraham von Gott selbst gerechtfertigt, ne? Weil Gott das Herz Abrahams erforscht hat. Glaubt er mir das von ganzem Herzen, ohne jeden Zweifel? Ne? Jawohl, du bist gerecht. In meine Gerechtigkeit. Warum, bitte?
Durch Glauben habe ich ihn geopfert. Aber er musste ihn nicht opfern, er durfte leben. Das ist wunderbar.
Also Achtung, die Dinge sind noch viel gewaltiger. Das ist schön, was du sagst. Ne? Aber um die Weichenstellungen oder Register, die hier gezogen werden, das ist auch noch viel gewaltiger. Tu den Knaben gar nicht, denn jetzt weiß ich, der Engel, dass du Abraham Gott fürchtest. Und, jetzt kommt das Fenster, deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, mir nicht vorenthalten hast. Also wer hat die Forderung gestellt? Wem hat er den Sohn nicht vorenthalten? Ja, nicht etwa Gott. Fordert etwa Gott etwas, was in seinen Augen greuel ist, haben wir das noch nicht gemerkt. Unmöglich, ne? Gott selber. Ja, was muss denn Jakobus selber noch schreiben? Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand. Schreibt Jakobus so. Wunderbar, gerade er muss das schreiben. Also hat Gott selbst den Abraham versucht. Bitte schlagen wir das mal prompt aus unseren Herzen, gell? Solange wir haben ein ganzes falsches Bild von unserem Gott nicht, solange wir meinen, Gott habe seinen Freund Abraham diesen von seinem Herzen aus diesen schweren Weg etwas tun lassen, etwas von ihm gefordert, was nach dem klaren Aussagen Gottes ein Gräuel ist, den Sohn zu opfern. Bitte. Nicht, das wissen wir doch schon lange. Ja, dann können wir ja diesen, unseren wunderbaren Gott nicht nur nicht verstehen, sondern können ihm nicht das ihm zustehende, vollendete Vertrauen entgegenbringen, den Glauben, nachdem er sich sehen will. Solange wir meinen, in seinem Herzen sehe es ungefähr noch so wackelig und halb düster aus wie bei uns, nicht wahr? Ja. Bitte. Der Engel des Herrn kehrt zurück. Gestattet mir, dass ich jetzt konstruiere, was ich sehe, Vorgang des Unsichtbaren, was ich aus den weiteren Zeilen lese. Der Engel des Herrn kommt oben beim Herrn wieder an. Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Abraham jetzt? Versteht ihr mich? Ja, ja, stimmt. Seinesgleichen ist kein Mensch auf Erden. Ihr wisst, was ich jetzt zitiere. Ne? Aber hier stimmt's. Hier stimmt's. Bei Abraham, so. So, mein Herr, weil mein Freund Abraham noch, ne? Der mir von ganzem Herzen sofort voll geglaubt hat, was ich ihm an Unglaublichem zugemutet habe. Und den ich sofort, als ich in meiner Gerechtigkeit erwünscht, bezeugt habe vor euch, heilige Engel, nicht? Dieser Engel ist natürlich nicht der Sprecher einer Engelgruppe, nicht? Die, als Gott, als sie erlebten, dass Gott den Abraham, nicht die Verheißung gab, da also wird sein Same sein, und die konnten nur wahrnehmen an der Antwort Gottes, du bist gerecht vor mir, in dem Fall. Ne? Die Engel konnten nicht ins Herz des Abraham gucken. Ne? Ich sehe es so, die sagten dem Herrn, begreiflicherweise, Herr, tut uns leid, das ist ja unglaublich. Der 99-jährige Mensch, der sollte jetzt von ganzem Herzen geglaubt haben, er bekommt noch Kinder und füllt die ganze Erde oder weiß was noch alles. Ne? Bitte, gestatte, da müssten wir doch einen sichtbaren Beweis, eine Tat wahrnehmen können, damit auch wir von ganzem Herzen da überzeugt sein können. Merkt ihr, das sind Vorgänge, die sind begreiflich. Ne? Aber, bitte, so, jetzt sagt der Herr zu diesem Engel des Herrn, weil um eure Willen mein Freund Abraham diesen schweren Weg gehen musste, bitte, gehst du mir jetzt noch einmal zu meinem Freund Abraham herunter, ich umschreibe das jetzt so, sagst ihm einen schönen Gruß von mir, dem Gott, seinem Gott, dem Gott des Höchsten, Gott dem Höchsten, einen schönen Gruß von mir, weil er dieses getan hat und seinen Sohn. Der meldet sich. Ich repetiere so noch einmal, was der Engel gesagt hat. Weil du dieses getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, sprach der Engel zu Abraham, mir nicht vorenthalten hast. Mir. Ja, mir. Das ist der Engel. Ja. Jetzt, wo Gott ihn zum zweiten Mal zu Abraham herunter dirigiert, sagt Gott ihm, den Engel, was er jetzt im Namen Gottes zu sagen hat. Nämlich, so spricht Jehova. Ich schwöre bei mir selbst. Warum schwur Gott in dem Fall bei sich selbst? Hebräer gibt Antwort, weil er bei keinem Höheren spüren konnte. Also steht hier Gott der Höchste bei uns, der den Engel, nicht, jetzt ein Geschütz, zum zweiten Mal zu Abraham herunter. Ich schwöre bei mir selbst, muss jetzt der Engel dem Abraham mitteilen im Namen Gottes des Höchsten. Weil du dieses getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast. Welches Wörtchen fehlt jetzt hier, wo Gott spricht? Das Wörtchen mir. Aber hast du geachtet, dass kleingedruckt?
Jawohl.
Und was kleingedruckt ist, heißt Form, das steht im Hebräischen nicht da. Danke. Also. Kommt auf so ein blödes Wörtchen an, ob mir da steht oder nicht, mir danke. Dein Engel wird offenbar werden, woher der Antrag gekommen war, dieses Ungeheure auf den Freund Gottes zu legen zu lassen. Ja. Auf dem Schoß ein Ruck der heilige Engel. Ja. Engel des Herrn ist ein heiliger Engel, ganz klar. Mir nicht vor allem Taten. Deshalb werde ich, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen Einzigen, den du lieb hast, nicht vorenthalten hast, wem gegenüber ich vorenthalten hast, lässt die Großzügigkeit unseres Gottes halbherzig offen. Aber hier achten wir. Werde ich dich reichlich segnen, segnen werde ich dich segnen. Du wirst das Tor deiner Feinde besitzen, du wirst und. Also jetzt muss derjenige, der schuld daran ist, dass Abraham den schweren Weg gehen musste, was auf sich nehmen zu seiner Demütigung, die ihm gehört. Ne? Den viel geprüften Abraham. Ne? Nun, auch die entsprechenden göttlichen, zusätzlichen Segnungen zu überbringen, ne? Ja. War für ihn eine Demütigung. Aber, ja, hat also Jakobus recht. Wir urteilen, dass unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, als er seinen Sohn Isaac opferte. Der sagt ja, weil du deinen Sohn mir nicht vorenthalten hast, sagt er. Von wem aus wurde Abraham aus Werken gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac opferte? Von einem majestätischen Engel ist er offenbar. Hat Paulus also recht? Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, jawohl, dann hat er aber erstens etwas zu rühmen, aber nicht vor wem? Nicht vor Gott. Jetzt haben wir die Antwort, aber vor wem? Darf ich sagen, von Seiten der Götter. Da gibt es Götter. Gibt es Götter?
Ja.
Unser Gott, wieder in seiner Großzügigkeit und Weitherzigkeit, versammelt himmlische Majestäten vor seinem Thron eines Tages und sagt, ich erkläre euch alle als Götter und Herren. Kyrie. Ja. Ich bin überzeugt, wir haben sofort kapiert. Ich danke für die Bevollmächtigung. Ich bin jetzt in meinem Machtbereich im Weltall, den du mir zugeteilt hast, darf ich antreten als Gott. Ist das etwas? Der Engel des Herrn ist einer von diesen Gott.
Besitzverteilung.
Bitte?
Besitzverteilung ist
es. Auch das, also Psalm 82. Ja. Ja. Bitte. So schnell die Frage, könnte unsere Bibel tatsächlich Gottes Wort sein? Wo finden wir auch nur annähernd solche Gedankengänge? Solche Rechnungsweisen? Das ja, überall das Gegenteil. Aber wir sind ja gar noch nicht weit gekommen. Trotzdem ist es schon 9.17 Uhr. Also, was wollen wir um halb schließen heute? Ja. Noch eine weite Heimreise. Ich darf sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, dann müsste er ja auch in seinem Herzen schon die gleiche Rechnungsweise betätigen können. Ich hoffe, wir auch, ja, dass wir das lernen und üben. Wo beweist er das? Schlagen wir das kleine Briefchen auf Philemon. Paulus an Philemon. Nur ein Kapitelchen, und da lesen wir nur den Vers 18. Wir wissen, Philemon, ein reicher Geschäftsmann von damals, durch Paulus zum Glauben gekommen, hatte Sklaven. Ein junger Sklave läuft ihm davon, namens Onesimus. Das führt es so, dass der draufgelaufene junge Sklave in eine Evangelisation des Apostels Paulus gerät und kommt dort um. Das heißt zum Glauben. Er spricht sich bei Paulus auf, erzählt ihm, ich bin meinem Herrn draufgelaufen. Und mein Herr, der Philemon, der glaubt das schon alles, was ich jetzt von Ihnen gehört habe. Ne? Und sagt Paulus, ja, mein Lieber, legt ihm die Hände auf und segnet ihn und weiß, der ist zum Glauben gekommen, dieser ausgelaufene Knabe ist jetzt ein Kind Gottes geworden. So. Und schreibt ein Briefchen, dieses Briefchen, übergibt es den ausgelaufenen Knaben und sagt, so, jetzt gehst du mit dem Brief schön brav zu deinem Herrn zurück als Sklave. Nicht so. Jetzt schreibt Paulus in Vers 18 in diesem Briefchen an den Sklavenhalter, auch Bruder im Herrn, wenn er, der rausgelaufen ist, dir aber irgend ein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an, ich will bezahlen. Das geht ja noch weiter. Da rechnet die Liebe Gottes nicht nur Böses nicht zu und Übertretungen, sondern auch Machtsinn. Sie rechnet Übertretungen und Böses, dass ein anderer einen Dritten zugefügt hat, sich selber zu. Lässt die Last auf sich legen und die Schuld. Wenn er dir Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, rechne es mir zu, ich will bezahlen. Kann das der Herr Jesus auch zum Vater sagen? Also wenn der Arthur Muhl dir etwas angetan hat, dich beleidigt hat und dir etwas schuldig geworden ist, sagt der Sohn, sei es zum Vater, dann rechne es mir an. Ist es so? Vollständig. So vollzogen worden auf Golgatha. Wir kommen leider zum Abschluss. Wenn wir im ersten Korintherbrief in den ersten Versen oder am ersten Kapitel zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Weisheit in der ganzen Schöpfung Gottes, die Weisheit des Kosmos, der Welt, vor Gott Torheit ist. 1. Korinther 1 in den Versen 19 und 20 und 1. Korinther 1 die Verse 27 und 28. Und wenn die Rechnungsweise unseres Gottes sich nun erlaubt, in der ganzen Schöpfung auszuwählen, was sie, die Liebe Gottes, nach ihrer Gepflogenheit und ihrer Rechnungsweise auswählen will, eine Auswahl trifft, Auserwählte bestellt, was ist dann? Dann ist die Rechnungsweise Gottes wenn er etwas ausstellt, wieder genau gegenteiliger Art, als wenn wir etwas auswählen. Wenn wir als Architekten mit unserer Kundschaft in die Baumaterialiengeschäfte gehen, um die Materialien oder die Installationsgegenstände auszusuchen und Platz, Bauplatz aussuchen, dann suchen wir immer das Beste und das Schönste und so weiter aus. Dann sind wir zufrieden. Wenn Gott etwas aussucht oder auswählt zu einem bestimmten Zweck, dann begnügt er sich mit dem Material, das niemand mehr begehrt, weder Engel noch Mensch. Ist er bescheiden, unser Gott? Nicht nur bescheiden, sondern das übertrifft alles. Ihr Schweizer hatten ein Sprichwort als Bub schon. Habt ihr vielleicht auch. Bescheidenheit ist eine Zier, doch. Aber den Spruch kennen jetzt alle. Das habe ich euch erwischt. Seht mal. Also, jetzt geht Gott daran, als einziges Gehöft, nämlich der Zeit nach das Letzte, den Menschen zu schaffen. Das Geschöpf, das er sich sofort vorgenommen hat, dieses Geschöpf, Mensch, Adam, ist der von mir bestimmte Allherrscher über alles bisherige Werk meiner Hände, es sei vom Cherub bis zum Atomkern. Da geht er ran, den Menschen zu schaffen. Was wählt er für ein Material aus, um jetzt den Leib, den Körper dieses seines Ebenbildes darzustellen? Staub vom Erdboden. Zum Staube sollst du zurückkehren, von dem du genommen bist. Konstruiere, ein Freund von mir schickt mir auf eine Baustelle drei große Wagenladungen Staub. Ja, das sei gratis. Das kann ich sicher auf der Baustelle brauchen. Ich dachte, oh mein lieber Freund, hast du eine Vorstellung vom Baumaterial? Ich sage dem Chauffeur, dann sage ich, also bitte gleich recht zum Pferd. Nicht? Und das sei, hat natürlich meinen Freund das nicht angerechnet, nicht also zugerechnet. Nicht? Diese Torheit, dann schickt er die Wagenladung zu einem Landwirt, einem Bauern mit. Aber der kann doch das brauchen. Der Bauer sagt, ich weiß auch nicht sowas. Ne? Dann sagt Gott, aber ich weiß sowas. Das Wunderbarste, das ich jetzt im Sinn habe zu schaffen. Für das Wunderbarste ist mir genau das Material, das einzig Richtige, das alle anderen puncto Wert gleich Null setzen, alle anderen verachten. Ist das ein einziges Beispiel? Was sind denn wir, Gläubigen, dem Leide nach? Ein Häuflein Erde. Stimmt. Staub vom Erdboden. So. Also bitte. Nein, ich wollte fragen, wer von uns weiß, dass er von Gott schon auserwählt ist vor Grundlegung der Welt, aber bitte jetzt sich nicht melden. Sonst sind die, die hier anwesend sind und auch vor Grundlegung der Welt auserwählt sind, und es noch nicht wissen, nicht? Dann traurig, nicht? Wenn da die alten Herren da die Hände so hochklecken würden, ja, der Opa natürlich, aber ich. Nicht? Also. Warum hat Gott mich auserwählt? Erstens, weil ich ein Häuflein Staub bin.
Gottes Geheimnis. Gottes Geheimnis ist das.
Was?
Gottes Geheimnis.
Das sage ich dir aber. Was gibt's da denn, nicht? Weil ich in dieser Welt von der Welt als was geachtet werde? Als nichts. Ne? Für ich geschrieben, das was nichts ist vor der Welt, das hat Gott auserwählt. Erstens. Und alles, was hat Gott heute noch auserwählt? Das Unwürdige und das Unwerte und wie heißt das noch alles?
Unedle.
Das ist noch ganz sanft ausgedrückt, nicht schlecht. Bitte? Das Törichte? Also, wenn es jetzt zu viel wird, darf sofort den Saal verlassen. Nicht? Also, wer in dem Fall nicht zu den Auserwählten Gottes gehört, nicht? Ja, bitte. Zusammenfassend ist zu sagen, ein Auserwählter unseres Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Nicht? Genau das Gegenteil. Sind wir damit einverstanden? Ihr dürft auch nur so machen. Auch nicht so zu machen. Na bitte. Was nicht ist, hat Gott auserwählt. Zu welchem Zweck? Aha. Nicht nur, um diese Nichtse, aufgrund von Golgatha und seine brennende Liebe zu uns, herrlich zu machen, sondern das, was nichts ist in der Welt, hat Gott auserwählt, kommt wieder eine Rechnungsweise Gottes an. Und das, was noch etwas ist, nicht an nach ihren eigenen Beurteilungen in der Welt, zunichte zu machen. Da denkt denn unser Gott dran, alles kurz und klein zu schlagen in seiner Schöpfung.
Ja, und wenn das was. Und wenn das zunichte gemacht ist, aha, ist das auch in nichts, dann hat er das auch auserwählt.
Also, ich habe tüchtige Mitarbeiter. Also, dann sagen wir für heute Abend Halleluja Abend. So könnt ihr bis Mitternacht und bis die Sonne aufgeht weiterfahren. Wären erst am Anfang.
Segen heißt ein Beispiel.
Eine Rolle. Die suchen sie jetzt wieder in die Sonne. Und sie sagen, wenn wir opfern wollen, ohne das können wir nicht. Das Weißen, die erscheint wieder. Also nur kleine Asche. So. Ja, Essig, mit Essig kann man welchen guten Salat machen. Ne? Ja, warum komme ich jetzt noch mit dem blöden Essig? Ne? Okay. Ich sage ein Wort. Zentral. Punkto Ort. Punkto Gewicht geistlicherweise. Punkto Voraussetzung zur Versöhnung des All. Essig. Was? Bei wem dämmert es?
Christus das goldene Getränk in den Schwamm. Ja, Christus wurde gedrängt.
Aha. Also, danke. Als Jesus den Essig genommen hatte, sich einverleibt, rief er, es ist vollbracht. Was hat denn der Essig mit dem Vollbringen einer Versöhnung, einer verlorenen Rettung, einer verlorenen Welt zu tun? Ich lasse jetzt die Frage im Raum stehen. Vielleicht bin ich wieder mal da und dann dürfen wir das. Dürft ihr mir dann das sagen. Also, und so weiter. Halleluja, Amen. Dass du uns nach deinem Herzen so wunderbar begegnest. In der Person Jesu uns in uns selbst Unfähigen die von sich aus nichts wahrnehmen konnten, was deines Geistes ist, befähigt hast durch deine Barmherzigkeit
durch Jesum Christum befähigt hast, Dinge sehen zu können, die kein Auge gesehen hat, hören zu können, was kein Ohr gehört hat, in unserem Herzen aufnehmen können, was in keines Menschen Herz je gekommen ist, durch deinen Geist, den du denen geschenkt hast, die dich lieben. Und wir dürfen dir jetzt gemeinsam sagen, lieber himmlischer Vater, wir lieben dich.
Ja.
Im Namen Jesu. Lieben Jesu. In dem Geiste, den uns du geschenkt hast, durch Jesus Christus. Und dass dieser Geist, der uns geschenkt ist, alle Tiefen, alles erforscht, sogar die Tiefen deiner Gottheit, in die wir heute Abend ein wenig hineinschauen durften und uns hineinführen lassen durften. So dürfen wir dir jetzt, wie aus einem Herzen im Namen Jesu, danken, danken. Und soweit es möglich ist, durch den Geist, den du uns geschenkt hast, und was du durch ihn uns heute Abend weit überbitten und verstehen, das zeigen lassen, lieber himmlischer Vater. Beten wir dich an. Beten wir dich allein an. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Weiteres Stand leer.